Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Geschwister hier in Waren, liebe Zarener, ich freue mich sehr, dass ich heute wieder hier sein darf, die Predigt halten darf. Das ist ja schon auch ein besonderes Vertrauen, dass man in den Gottesdienst kommen darf, predigen darf, etwas mitgeben kann von dem, was einen selber bewegt und beschäftigt. Der schwäbische Pfarrer Flattig, hieß dieser Mann, war ein Unikum, ein Original. Einer, der immer irgendetwas Tolles zu sagen hatte. Schlagfertigkeit war sein Kennzeichen und so wurde er öfter von seinem Landesherrn, dem Herzog von Württemberg, eingeladen zur fürstlichen Tafel. Denn wenn dann so hochgestellte Persönlichkeiten da sind und man jemanden dabei hat, der so ein bisschen dafür sorgen kann, dass da auch die richtige Stimmung reinkommt, dann ist das doch schon mal immer die halbe Miete. Und da geistreiche Leute auch einen Pfarrer zu setzen, das ist schon mal so das Halbe, was man eigentlich braucht. Und dieser Pfarrer, der, wenn der noch nicht so todernst ist, sondern mit Witz und mit Scherz und auch mit allem nicht immer ganz so ernst gemeinten Dingen dann auch nochmal was dazu sagen hat, dann ist das wunderbar. Und so kam Flattig bei einer solchen Gelegenheit neben einem General zu sitzen. Nach einigen Gläsern Burgunder steht dieser General auf und sagt mit einer dröhnenden Stimme: Sagen Sie mal, Herr Pfarrer, was wissen Sie eigentlich Genaues über die Ewigkeit? An der Tafel wird es augenblicklich still. Weil das wollten, haben natürlich alle interessiert. Wie wird das mal sein in der Ewigkeit? Ja, wenn wir davon reden. Wie wird es mal sein, wenn wir nicht mehr sind? Und der Flattig hört diese Frage, überlegt einen Augenblick und sagt: Ach, Herr General, so viel Genaues weiß ich nicht, aber etwas Genaues weiß ich schon. Sie werden da drüben kein General mehr sein. Und was wird dann von Ihnen bleiben? Und mit einem Mal war es mucksmäuschenstill in diesem Saal. Was wird dann von Ihnen bleiben? Wer bin ich? Und worauf setze ich meine Hoffnung? Ist ja eine Frage, die uns alle beschäftigt oder beschäftigen müsste. Gut, wir geben sie manchmal, können nicht jeden Tag daran denken und geben sie manchmal ein bisschen weg, aber in stillen Zeiten, in Situationen, wo das Leben wirklich existenziell wird, da steht diese Frage. Wenn ein lieber Mensch von uns gegangen ist, wenn ich selber vielleicht mal in schwerer Krankheit bin, was bleibt? Was gibt mir Hoffnung? Was, wenn das, was ich hier bin, eigentlich nichts mehr zählt? Früher Pfarrer, Direktor, Einrichtungsleiter, Arzt, Chefarzt, egal was ist, Politiker. Und wenn dann vielleicht nach dem Dienst, so wie bei mir, hinter dem Namen ein IR steht, in Ruhe. Nichts mehr. Von all dem, was man mal zu sagen hat, ist vorbei. Was bleibt? Und diese Frage muss uns beschäftigen und diese Frage sollte immer wieder auch mit uns gehen. Dazu nun der Bibeltext, den ich ausgesucht habe aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 13 bis 19. Da heißt es: Darum umgürtet eure Lenden und stärkt euren Verstand, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die auch euch dargeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, in denen ihr früher in eurer Unwissenheit lebtet, sondern wie der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. 3. Mose 19, Vers 2. Und da ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben in Gottesfurcht, solange ihr hier in der Fremde weilt. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel, sondern eurem nichtigen Wandel nach der Väter Weise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Herr, segne an uns dieses Wort, das du uns heute Morgen schenkst. Amen. Wer bin ich und worauf setze ich meine Hoffnung? Das ist die Frage, die Petrus hier stellt und die hinter dem steht, was wir jetzt gerade miteinander gehört haben. Drei kurze Gedanken dazu. Der erste Gedanke, erinnert euch, wer ihr wart. Wer ihr früher mal gewesen seid. Petrus hat bei diesem Abschnitt ein konkretes Bild vor Augen, was aus seiner Wirklichkeit stammte und was für uns eigentlich fast unvorstellbar ist, dass es sowas überhaupt mal gegeben hat. Nämlich die grausame Realität der Sklaverei. Es gab in dieser Sklaverei praktisch Menschen, die gefangen genommen wurden, manchmal im Krieg, manchmal auf Beutezügen oder so, die dann mitgenommen wurden und ihre Freiheit beraubt wurden und dann wurden sie so praktisch versklavt, dass sie demjenigen, der sie gefangen genommen hatten, gehörten. Das waren meistens Kriegsherren, die sie als Beute mitbrachten und dann wurden sie verkauft. Es gab richtig Geld dafür. Und eigentlich relativ selten passierte es dann auch, dass solche Sklaven auch mal freigekauft wurden wieder. Zurück oder weil es besondere Situationen gab. Es war relativ selten, weil das kostete richtig viel Geld. Aus der Sklaverei losgekauft zu werden, kostete richtig Geld. Und deshalb sagt Petrus es so, ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väter Weise. Dies kennzeichnet die Vergangenheit dieser Gemeinde, an die Petrus schreibt. Dieses Bild des Sklaven steht Petrus vor Augen und sie brauchten, wenn sie wieder ein normales Leben führten, Erlösung. Loskauf, so könnte man es auch sagen. Und Petrus sagt, so ist das auch bei uns Menschen. Dass wir, unsere alte Situation, unsere ursprüngliche Situation ist, dass wir versklavt sind an die Sünde. Gefangen. In unseren Gewohnheiten, in Dingen, die wir praktisch uns angeeignet haben, oder auch, in Zaren wissen wir das besonders, ne, an Süchte. Gefangen, das ist eigentlich das Besondere der Sucht, dass man ja gefangen ist. Dass man da gar nicht wieder rauskommt. Wir haben das in Elbingerode erlebt, wir erleben das in Seran und ihr in Zaren erlebt das auch. Habt das vor Augen. Wir wollen rauskommen aus der Gefangenschaft, aber wir schaffen es nicht. Das ist aber, und so müssen wir uns das auch sehr deutlich machen, das ist eine Botschaft, die wir uns klar machen müssen. Das betrifft nicht nur Menschen, die irgendwo an Suchtmittel gebunden sind, sondern diese Unfreiheit steckt in uns allen drin, ist unser, von uns allen praktisch unsere Vergangenheit, unsere normale Situation. Paulus sagt das mal so, obwohl er ja ein frommer Mann war, ein frommer Jude war, der sagt das mal so im Römerbrief, das Gute, was ich tun will, das tue ich nicht. Und das Schlechte, was ich nicht tun will, das tue ich. Warum? Doch nicht, weil ich das gerne mache. Doch nicht, weil ich das so toll finde, das Schlechte zu machen, sondern ich bin gebunden, ich bin versklavt, ich komme da nicht raus. Und Paulus sagt es dann so, wer kann mich erlösen von dieser Gefangenschaft? Das ist die Vergangenheit. Daran erinnert euch, wer ihr wart. Gefangene brauchen Erlösung. Und nun sagt Petrus, Jesus hat uns erlöst. Und ihr Lieben, das ist eine wunderbare Botschaft, die wir immer wieder neu uns klar machen müssen. Wir sind Erlöste. Und das müsste man sich überlegen, wovon denn eigentlich? Diese wunderbare Botschaft wird gekennzeichnet dadurch, dass wir frei geworden sind von unserem nichtigen Wandel. Nichtig. Dieser Begriff steht auch für Irreales, für Täuschung, für Schein, Spekulation, Trügerisches und Zweckloses, Verführendes und Irreleitendes. Und jetzt könnten wir diese ganzen Dinge, die uns so gefangen nehmen können, könnten wir da alle aufzählen. Ja, das können Suchtmittel sein, aber das können auch unsere Gewohnheiten sein. Das kann unsere Tradition sein. Das können die Dinge sein, die uns aus unserem ganz alltäglichen Leben so begegnen. Manche kommen nicht los von der Sucht nach Geld. Ja, ich muss mehr haben. Habsucht nennen wir das. Habsucht. Und wir können das jetzt leben, ob das die Medien sind oder ob das Sport ist. Egal was es ist, können alles Dinge sein, die uns gefangen nehmen. Und wo wir immer wieder denken, das ist jetzt das Tolle, was nur ist, das ist die reale Welt. Und es stellt sich heraus, dass etwas Irreales, als eine Täuschung oder als ein Schein. Ich sage es manchmal so, wir sind in unserer Zeit heute ja zum großen Teil eine Scheingesellschaft. Ist ja interessant, ne? Dieses Wort Schein. Da kriegen wir einen Schein und meinen, das sei real jetzt etwas und merken manchmal, der Schein trügt. Ja, trügerischer Schein. Täuschung. In 1. Korinther 15, Vers 17 sagt Paulus es so, wäre Jesus nicht auferstanden, dann wäre euer Glaube nichtig. Dann wäre das auch nichts anderes als alles andere, was wir in dieser Welt haben, worauf wir unsere Hoffnung setzen und was sich im Endeffekt nicht als tragendes Fundament herausstellt, als etwas Täuschendes herausstellt. Dann wäre euer Glaube nichtig. Ein Leben ohne Gott, ein Leben ohne Jesus ist nichtig. Aber Gott sei Dank, so muss es nicht bleiben. Erinnert euch daran. Oder dann sagt Petrus noch weiter, euren nichtigen Wandel, nach der Väterweise. Die Lebensweise der Väter kann ja auch Schein sein. Zunächst mal ist das natürlich eine gute Sache. Kann gute Seiten haben. Lernen von den Vätern oder von den Vorfahren ist schon etwas sehr Wichtiges, etwas sehr Gutes. Aber hier geht es um etwas anderes. Leben nach der Väterweise zeigt eigentlich nur die Gefangenschaft. Ich bin gefangen in dem, was mir überkommen ist. Ich komme da gar nicht wieder raus. Ich glaube, den Satz kennen Sie alle. Auch, ich habe den immer wieder gehört. Das haben wir schon immer so gemacht. Kennen Sie den Satz? Ja, ne? Bei uns in Elbingerode war das manchmal so, wenn ich so mit unserer Sekretärin gesprochen habe, als ich noch relativ neu da war, habe ich immer wieder gesagt, warum machen wir das so? Dann guckt sie mich an und sagt, zuckt ein bisschen mit den Schultern und sagt, haben wir schon immer so gemacht. Das kann ja sehr, sehr sinnvoll sein, weil es sich vielleicht als praktikabel oder als gut herausgestellt hat. Kann aber auch manchmal so sein, dass man sich einfach keine Gedanken mehr macht und immer so weitermacht. Und man gefangen ist in seinen alten Traditionen. Ja, es kann die eigene Gefangenschaft aufweisen. Du kommst aus diesem Trott nicht mehr raus. Macht es euch deutlich, wovon euer Leben ohne Gott bestimmt war. Nichtig, gefangen und leben nach der Väterweise. Erinnert euch daran und dann wird deutlich, was sich bei euch verändert hat, wenn ihr euer heutiges Leben anschaut. Und das, damit sind wir bei dem zweiten Gedanken. Also erinnert euch, wer ihr wart. Das zweite, nehmt wahr, wer ihr seid. Das ist ja auch etwas Wichtiges, dass wir mal überhaupt uns klar machen, wer wir denn eigentlich sind. Und das kann ja durch äußere Dinge so passieren, dass wir irgendwie etwas sind. Ich kann mich daran erinnern, als ich als junger Pastor hier nach Mecklenburg kam in eine Gemeinde und dann wurde ich dort eingeführt. Es war ein, ja, natürlich ein großes Fest für die Gemeinde und für uns natürlich auch. Und am Tag vorher war ich noch kleines Vikarlein, ja, so als Vikar. Und zwei Tage später, also einen Tag nach der Einführung, war ich der Pastor. Mit einem Mal. Und jetzt muss man tatsächlich so auch, und ich weiß noch, wie mir das damals so zumute war, so, wo ich dachte, jetzt kommen alle Leute mit allem und wollen das von mir wissen, wie das jetzt hier alles so geht. Nehmt wahr, wer ihr seid. Wieder sind wir nochmal bei dem Bild vom Loskauf der Sklaven. Das hatte ja einen Preis, losgekauft zu werden, einen hohen Preis. Aber wenn dieser Preis bezahlt war, dann geht es doch nicht mehr oder wird es doch nicht mehr so sein, dass der Sklave als erstes mal zu seinem Herrn hinläuft und sagt, was muss ich tun? Sondern er kann jetzt das tun, was er selber will, was er selber für richtig hat. Der Preis ist bezahlt auf Heller und Pfennig mit Blut und Siegel. Es war ein großer Preis. Nicht, sagt Petrus, nicht Silber und Gold. Das ist auch wertvoll, aber es ist doch vergänglich. Hier ist ein höherer Preis nötig gewesen und diesen Preis konnte man nicht mit Gold und Silber bezahlen. Dieser Preis konnte nur Gott selbst bezahlen. Das Blut seines Sohnes. Ihr Lieben, der Preis macht den Wert. Kennen wir aus dem ganz alltäglichen Leben, ja? Wenn wir immer nur darauf aus sind, möglichst das Billigste zu kriegen, brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn wir merken, naja, es war auch nicht viel mehr wert. Manchmal wird man überrascht, aber meistens wird das auch deutlich, ja? Wenn man nur billig irgendwas irgendwie haben will, merkt man, das ist auch nicht viel wert. Und oft kann man schnell wieder wegschmeißen. Aber hier macht der Preis den Wert, den Gott selbst bezahlt hat, das Blut seines Sohnes. Es ist das teure Blut Christi, das unschuldig und unbefleckt vergossen wurde. Er hatte keine Sünde. Er war der Sohn des Vaters, ganz eins mit ihm. Und er gibt sich hin für uns und geht in den Tod. Jesus bezahlt diesen Preis für uns, für mich und für dich. Ihr Lieben, wir gehen auf Karfreitag zu, in den Abkündigungen wurde es genannt, haben wir schon so drüber nachgedacht, was Karfreitag alles ist oder heute der Passionsgang, der dort geht. Ein Stück weit auch dieses Nachdenken über das, was es Jesus gekostet hat. Dort wird die Liebe Gottes am Karfreitag, die Liebe Jesu zu einem jeden von uns sichtbar. So sehr hat Gott die Welt geliebt. So, wir können auch sagen, so sehr hat Gott mich, Reinhard Holmer, jeder seinen einen Namen, so sehr hat er mich geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingegeben hat, auf dass wir Zugang haben zum Vater. Da wird die Liebe Gottes deutlich. Und ihr Lieben, das kann man nur wirklich verstehen, wenn man daran denkt, wer wir mal waren. Dass wir nämlich Gefangene waren, dass wir nicht raus konnten aus dem, was unser Leben bestimmt hat. Der Pfarrer Roland de Pury, ein Schweizer Pfarrer, der 1943 in Lyon von den Nazis eingekerkert war, schrieb auf winzige Papierfetzen zu unserem Text Folgendes. Er schreibt in der Gefangenschaft, man muss Gefangener gewesen sein, um zu verstehen, was hier steht. Nichts zählt für einen Gefangenen als nur das Aufschließen seiner Zelle. Wir kennen jene Häuser nicht, jene Friedhöfe von Lebenden, da jeder Mensch in seinem eigenen Kerker seine Tage damit verbringt, zu warten, ohne etwas erwarten zu können. zu leben, ohne dass sich etwas ereignet, zu laufen, ohne dass er das geringste Stückchen vorwärts kommt, gegen die Verzweiflung zu kämpfen, bis zur Erschöpfung, ohne seinen Gegner überwinden zu können. Und dann schreibt er, aber dann die Befreiung. Da wird ein Gequälter wieder zu einem Menschen, der sehen darf, dass über seinem Grab die Tür sich aufschloss und der unversehens das strahlende Gesicht des Lebens wiederfand. Lieben, darum geht es. Und ich glaube, es ist etwas, was tatsächlich der große Unterschied ist, den wir uns deutlich machen müssen. Wenn ich immer denke, ach, eigentlich ist doch mein Leben ganz in Ordnung und der Herr Jesus und Gott müssen doch mit mir eigentlich zufrieden sein, dann klopfen wir uns auf die Schulter und denken, wir sind doch fromme Menschen und wir sind doch gute Menschen und eigentlich kann dann uns ja gar nichts passieren. Das ist anders, wenn man, wie ihr in Zaren das erlebt, wenn man in Elbingerode das so erlebt hat und wenn man weiß, wenn man das erfahren hat, gesehen hat, was es bedeutet, in der Sucht zu leben. Ich habe einen Freund aus Elbingerode, der hat 15 Jahre mit Drogen gehabt in Leipzig. 10 Jahre am Heroin gehangen, mehrere Entgiftungen gehabt, eine Reha, bevor er dann zu uns nach Elbingerode kam. Und dann kommt er zum Glauben durch eine längere Geschichte, die er so hat dort in Elbingerode. Und dann kommt er zur Gemeinde und wenn er uns erzählt von dem, was Gefangenschaft ist, Gefangenschaft in der Sucht und was heute daraus geworden ist, dann merkt man das jedes Mal, wenn er davon erzählt hat, der Mike, dann merkt man etwas, was sich da verändert hat. Ja, da hat einer erfahren und erlebt, was es bedeutet, frei zu werden aus der Gefangenschaft, frei zu werden von der eigenen Sünde und der Kerker öffnet sich und die Tür geht auf und das Osterlicht scheint herein, der Auferstehung von Jesus Christus. Er hat uns frei gemacht. Er hat alles für uns bezahlt. Und nun darf ich als ein befreiter Mensch leben. Ihr lieben Geschwister hier in der Gemeinde und ihr lieben aus Zaren, lasst uns das immer wieder neu bedenken, wer wir eigentlich sind. Ich muss mir das immer wieder deutlich machen. Wir sind erlöst aus den Fesseln der Gefangenschaft. Und wir sind nun Kinder des allmächtigen Gottes. Heilige und Geliebte, sagt Petrus. Ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, schreibt Petrus in seinem zweiten Kapitel und danach, nach diesem Abschnitt dazu. Erinnert euch, wer ihr wart. Nehmt wahr, wer ihr seid. Und das Letzte, lebt, arbeitet, wirkt in der lebendigen Hoffnung. Am Anfang unseres Kapitels, Kapitel 1, schreibt Petrus in Vers 3, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Wir sind auferweckt zu einer lebendigen Hoffnung. Ihr Lieben, wenn wir heute wieder nach draußen gehen, dann freuen wir uns natürlich über das schöne Wetter. Und da kann einem schon das Strahlen ins Gesicht stehen, wenn man das so erlebt. Und wir sind heute Morgen hier durch das wunderbare Mecklenburger Land gefahren. Ja, da kann man schon lächeln. Hier von Zaren hierher auch, glaube ich. Ne? Tolle Gelegenheit, das Wetter so schön. Und dann kommt man hier nach Waren und sieht die Müritz hier und so weiter. Wunderbar. Aber noch viel mehr sollte uns das Lächeln und die Freude ins Gesicht stehen über das, was wir hier hören. Wir haben eine lebendige Hoffnung, die tatsächlich uns durch Jesus Christus geschenkt ist. Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Neues Leben, das heißt eigentlich Wiedergeburt. In wenigen Wochen werden wir es am Ostermorgen wieder hören. Ja, und das ist eine wunderbare Botschaft. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig, wahrhaftig. Ich habe neulich mal darüber nachgedacht, über dieses Wort, was das eigentlich bedeutet, wahrhaftig. Ja. Darauf kann man uns verhaften, dass das die Wahrheit ist. Er ist wahrhaftig auferstanden. Jesus lebt und mit ihm haben auch wir das Leben. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Wir hatten in Elbingerode ein Gottesdienstformat, was so 3 bis 4 Mal im Jahr stattgefunden hat. Ein Lebensgottesdienst hieß dieser Gottesdienst. Im ersten Moment habe ich so gedacht, Moment mal, sind nicht alle unsere Gottesdienste Lebensgottesdienste? Aber das war ein besonderer Gottesdienst, denn der wurde von ehemaligen Patienten und von Mitarbeitern unserer Klinik wurde dieser Gottesdienst gehalten. Und dann hat man einen Prediger eingeladen, der dann dazu kam und dann durfte ich da auch predigen bei diesem Lebensgottesdienst. Und eines unserer Themen in einem solchen Lebensgottesdienst lautete, vom Leben begeistert. Vom Leben begeistert. Liebe Leute, sind wir vom Leben begeistert? Ich muss wirklich sagen, ich bin da immer wieder begeistert davon, dass wir leben dürfen. Ich habe das auch oft unseren Patienten gesagt, Leute, denkt daran, das Leben ist das größte Geschenk, was wir von Gott bekommen haben, dass wir leben dürfen und dass Jesus uns neues Leben geschenkt hat, vom Leben begeistert. Und nicht einfach so dahin, ach ja, ich muss diesen Tag auch noch leben und wie geht's? Naja, irgendwie geht's schon. Ja, wir Deutsche sind ja manchmal so ein bisschen so gestrickt, dass wir eher das Glas halb leer haben und ein bisschen Probleme sehen und so weiter und nicht zu überschwänglich sein wollen und so weiter. Aber von Leben begeistert. Mit dem Geist des Lebens ausgestattet. Darum geht es eigentlich. Merken das die Leute an uns? Merken das die Leute, dass wir vom Leben begeistert sind? Petrus will uns begeistern und zwar deshalb, weil wir eine lebendige Hoffnung haben. Jede andere Hoffnung, die wir uns auch manchmal machen und die wir auch hier und da bekommen, was immer es auch sein mag, ist letztlich eine endliche Hoffnung, eine begrenzte Hoffnung, weil sie spätestens am Ende unseres Lebens endet. Also Hoffnung auf Ehre, Anerkennung, Reichtum, spätestens mit dem Tod ist das alles vorbei. Spätestens. Manche Hoffnungen sind auch schon früher vorbei. Ich habe früher immer gehofft, dass ich mal ein begnadeter Fußballer werden würde. Also diese Hoffnung ist schon lange vorbei. Ja, war schon irgendwann zu Ende. Und da kann man ja viele andere Beispiele dafür nehmen. Aber die Hoffnung, die er uns schenkt, diese Hoffnung bleibt. Über das Leben hinaus. Wir haben gerade in unserer Familie auch einen Trauerfall jetzt wieder, gerade uns nahestehende Person, die heimgegangen ist. Und dann merkt man mit einmal, was das bedeutet, wenn wir sagen dürfen, der Mensch ist heimgegangen. Was das bedeutet, dass wir diese Hoffnung haben. Am Ende steht eben nicht einfach nur der Tod ohne jede Hoffnung, sondern am Ende steht Jesus und macht die Arme auf und sagt, komm heim, komm nach Hause. Genau das hat Jesus verändert. Wir haben eine Hoffnung. Wir haben es besser als die Menschen, die keine Hoffnung haben, weil unsere Hoffnung auf Jesus, den auferstandenen Herrn, gründet. Ihr Lieben, auf den Grund der Hoffnung kommt es an. Nicht auf die Größe oder die Stärke der Gewissheit unserer Hoffnung. Ich möchte noch ein ganz kurzes Bild uns vor Augen malen. Ich bin mal durch Russland geflogen mit dem Flugzeug. Haben wir damals Besuche gemacht, ist ja heute jetzt ein bisschen schwieriger. Und dann stiegen wir in so ein Flugzeug von hinten ein, war eine alte russische Maschine, sind da hinten durchgegangen und dann guckte ich da, als wir unter diesem Flugzeug lang liefen, guckte ich mir die Reifen an, da war das Profil vorbei, da guckte das Leinen schon raus, habe ich gedacht, wo steige ich denn hier ein? Dann sind wir von hinten die Treppe da hochgestiegen, also so in die Klappe wurde runtergelassen. Dann saßen wir da drin, dann war die Verkleidung so ein bisschen lose, die Lüftung, die da so kam, die zog aus der Seite raus, wo sie gar nicht raus sollten, alles klapperte ein bisschen. Und ich habe so ein bisschen Sorge gekriegt und habe gedacht, oh Mann. Und da saß neben mir ein Russe, der sagt, boah, brauchst keine Angst zu haben. Russische Technik. Und dann sind wir da hoch und sind da wieder runter. Das gab den Druckausgleich nicht richtig. Das hat in den Ohren gedrückt. Ich dachte, da macht ihr nichts draus. Russische Technik. Und dann habe ich mit einem Mal gedacht, es war völlig egal, wie ich in diesem Flugzeug gesessen habe. Ob ich mit großem Glauben, wie der Russe da, der gesagt hat, brauchst du keine Sorgen zu machen, oder so wie ich, der ein bisschen ängstlich an der Stelle war. Das spielt überhaupt gar keine Rolle. Weil auf den Grund unserer Hoffnung kommt es an. Trägt das Flugzeug oder trägt es nicht? Das war die entscheidende Frage. Das Ergebnis war für beide gleich. Ob ich mit Glauben oder mit großem Glauben oder unterem kleinen Glauben dort drin saß. Das Ergebnis wäre alles das gleiche gewesen. Wunderbar gelandet, prima, alles gut. Oder vielleicht auch nicht. Wäre für beide das gleiche Ergebnis gewesen. Weil es kommt auf den Grund an. Den Grund unseres Glaubens. Nicht auf die Größe meines Glaubens. Es kann sein, dass mein Glaube manchmal klein wird. Dass mein Glaube manchmal auch verzweifelt ist. Und ich nicht diesen großen Glauben habe. Darauf kommt es nicht an. Sondern auf den Grund unseres Glaubens. Jesus, der für uns die Hoffnung gegeben hat. In einem unserer Lieder heißt es, der Grund, da ich mich gründe, ist Christus und sein Blut. Das machet, dass ich finde, das ew'ge wahre Gut. An mir und meinem Leben ist nichts auf dieser Erde. Was Christus mir gegeben, das ist der Liebe wert. Ihr Lieben, lasst uns als losgekaufte, erlöste Leute leben mit einer lebendigen Hoffnung. Und das wird Auswirkungen haben, auch für unseren Alltag. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.